Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Leadership to Go. Für alle Führungskräfte und VerantwortungsträgerInnen aus Unternehmen und Schulen, die Arbeiten und Führen hinterfragen und neu denken wollen. Ich bin Romy Möller, Coach und Pädagogin. Und hier im Podcast teile ich mit dir Impulse und Tools zu den Themen New Work und Mindful Leadership, um mehr Tiefe, Verbundenheit und Freiheit in die Arbeitswelt zu bringen, sowohl in Schulen als auch in Unternehmen. Für ein starkes Ich, ein starkes Team und eine starke Gesellschaft. Und jetzt geht es auch schon los mit der heutigen Folge. In den letzten beiden Folgen drehte sich alles um das Thema Transformation und auch hierzu habe ich mir heute noch einmal einen Gast eingeladen. Und zwar Dirk Rossum. Er selbst beschreibt sich als Mr. Transformation und im Podcast spreche ich mit ihm, was für ihn eigentlich Transformation bedeutet, welche Fehler und Gelingensbedingungen er aus seiner Praxis her kennt und weshalb Transformation so wichtig ist. Und damit wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören der Episode Nummer 68. Und damit herzlich willkommen in Leadership to Go Podcast. Ich habe schon angesprochen, dass heute Dirk zu Gast bei mir ist. Herzlich willkommen, Dirk.
Hey, Romy. Schön, dass ich hier sein kann.
So, und ich habe dir auch eben schon im Vorgespräch verraten, bevor wir einsteigen, gibt es hier immer eine Check-in-Frage. Und ich habe mir wieder aus meinen Coaching-Karten eine rausgesucht und ich dachte, ich darf dich ein wenig challengen und dachte, das passt auch gut zu unserem Thema, wenn wir über Transformation sprechen. Und ich würde dir gerne als erstes die Frage stellen, welchen Fehler hast du in letzter Zeit gemacht und was hast du daraus gelernt?
Oh, in letzter Zeit? Da müsste ich jetzt erstmal durchsortieren, welcher Fehler am spannendsten ist hier beim Zuhören. Keine Klarheit geschaffen. Also ein Kunde, ein Beratungskunde von mir, hat Signale gesendet und Rahmenvertrag erstellt und ich dachte, ja, jetzt können wir ja loslegen. Und dann festzustellen, Rahmenvertrag ist ja gar nicht Bestellung. Das wusste ich natürlich, aber dass der Kunde auch sagt, ja, ich habe erstmal gar kein Geld, jetzt müsste erstmal 3 Monate lang die Budgetlage klären. Und überall liegen die Aufgaben rum, wo man mich quasi gedanklich und zeitlich schon eingeplant hatte und die Chefin dann so, nee, erstmal nicht. Und ich so, wie aus heiterem Himmel, also ohne eine Vorankündigung. Und da habe ich festgestellt, ich habe Annahmen getroffen aufgrund anderer Signale, aber nicht für Klarheit gesorgt. Und das war dann nochmal eine interessante Erkenntnis, weil mein nächstes Buch, und deswegen werde ich jetzt auch in diese ganzen Erfahrungen hineingeschubst, mein nächstes Buch heißt Klarheit führt. Und an der Stelle wurde ich vorgeführt von der fehlenden Klarheit.
Und was machst du jetzt beim nächsten Mal anders?
Ja, für völlige Klarheit sorgen. Also nicht mehr mit Annahmen durch die Gegend laufen, ne? Weil Annahmen sind fast immer ein Garant von Enttäuschung. Und das brauchen wir ja nicht mehr in unserem Leben. Ja, wie oft sind wir mit abweichenden Ergebnissen unterwegs und sind dann frustriert von Enttäuschung. Enttäuschung ist ja der Hauptgrund, warum wir unseren Zweifler füttern, also einen hohen Grad an Selbstzweifel haben. Hat aber auch sehr viel damit zu tun, dass wir immer ungerechtfertigte Erwartungshaltung haben. Gilt übrigens auch für Veränderung.
Und das Spannende finde ich aber auch, dass wir ja erstmal uns bewusst machen müssen, dass es eine Annahme ist und keine Aussage. Ja, also was ich oft auch erlebe, dass wir ja das schon als einfach gesetzte Aussage nehmen, weil es ja angeblich so klar ist. Also wir haben ja so einen Wahrnehmungsfilter. Und erstmal zu verstehen, ah, okay, das ist erstmal so, wie ich es interpretiert habe, das ist eine Annahme und es ist noch gar keine Vereinbarung oder so. Also ich glaube, da ist schon der erste Schritt für die Klarheit, dass wir bei uns erstmal Klarheit sorgen, okay, was von dem ist wirklich und was ist Interpretation?
Ja, und völlige Klarheit ist sehr anstrengend, Romy. Ja, aber ich sage immer, je anstrengender das ist, desto nötiger ist es. Das ist sehr hilfreich, wenn man mal wieder merkt, oh, Klarheit ist so unbequem, ja, aber hilfreich. Es spart dir einfach viel Leid für die Zeit danach. Gilt übrigens auch für Beziehungen, was Erwartungshaltung angeht. Da ist Klarheit auch eine gute Idee.
Jetzt hast du schon ganz viel so angeteasert, Transformation, Beziehung, Klarheit. Das klingt auch schon so, dass du schon mehrere Sachen für dich erlebt, durchlebt und ja wieder sozusagen belebt hast. Vielleicht sagst du erstmal so unseren Teilnehmerinnen, ZuhörerInnen. Ja, wer bist du eigentlich? Was machst du? Und wie gehören eigentlich so dieser Zweifler, Transformation, Beziehung mit zu dir?
Ja, also mein Bildungsweg war ein bisschen fragwürdig. Also ich bin Sohn eines Bauunternehmers, der dann irgendwann Schuhe verkaufen gelernt hat. Also Elefantenkinderschuhe, da habe ich meine Ausbildung gemacht und habe dann in der 6. Woche der Ausbildung gemerkt, oh mein Gott, also ich bin so inkompatibel zu diesen Systemen. Ich mache mich einfach selbstständig. Ja, bin also mit 19 losgelaufen zum Gewerbeamt der Gemeinde und habe gesagt, ich möchte mich selbstständig machen. Und dann kam schon der erste Aha-Moment. Die haben ja gefragt, was ist denn der Gewerbezweck? Und da habe ich gedacht, ja, keine Ahnung, irgendwas halt. Hauptsache nicht mehr da arbeiten müssen, ist doch wurscht. Ja, damals konnte man noch draufschreiben, irgendwas mit neuen Medien. Ja, das funktioniert heute nicht mehr so.
Aber was stand dann konkret drin? Neue
Neue
Medien.
Medien, neue Medien, ja. Neue Medien war ja alles das, was digital und bunt war, so im Gehirn eines Beamten. Ja, und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Na, während meiner Ausbildung, die habe ich meiner Mutter zuliebe noch zu Ende gemacht, habe ich eine kleine Agentur aufgebaut mit knapp 20 Leuten. Also alles so in den Abendstunden und am Wochenende. Und dann musste ich noch zum Zivildienst. Das habe ich nicht umschifft bekommen. Und am Ende des Zivildienstes hatte ich fast 30 Mitarbeiter. So, und da bin ich dann rüber und hatte dann eine Agentur, die damals im Wesentlichen Webseiten gebaut hat. Aber wir sind dann so in so einen Bereich reingerutscht, wo wir Online-Spiele entwickeln durften. Wer wird Millionär haben wir dann gemacht. Voll gut. Alles, was weltweit von Wer wird Millionär lief, lief über unseren Tisch. Und dann gab es so einen Steckerzieher-Moment, ne? Das heißt, wir haben für RTL gearbeitet, die haben für einen Lizenzgeber in UK gearbeitet und der Lizenzgeber hat irgendwann gesagt, RTL, ihr dürft da nicht dran weiterarbeiten. Und dann hatte ich 20 Leute rumsitzen, die eigentlich nur für dieses Projekt gearbeitet haben. Und da brauchte ich eine schnelle Idee. Und die schnelle Idee war dann, ich lande im Lernbereich. Wir haben dann E-Learnings gemacht. Also mit diesem Quiz-Teil konnte man ja Wissen abfragen. So ist dieser Weg. So, und dann haben wir da uns wild ausgetobt und waren sehr erfolgreich unterwegs mit sehr coolen Kunden. Und dann habe ich irgendwann verstanden, die HR-Leute, die Personalentwickler, die interessieren sich ja für Technologie eigentlich nicht so, sondern die haben andere Probleme. Also wie geht das mit dem Lernen? Wie kriegen wir das Wissen da rein? Wie kriegen wir das Verhalten transformiert? Und da habe ich dann gedacht, okay, es wäre klug, bevor ich irgendwelche Lösungen baue, dass ich mal Experte in dem Thema werde. So bin ich da reingerutscht. Meine Faszination über die ganzen Jahre war dann immer, warum kriegen die Leute ihre Veränderungen eigentlich nicht hin? Warum ist Transfer so schwierig? Warum sind wir so blockiert? Warum bleiben wir in den alten Mustern verhaftet? Warum sind wir Süchtige unserer inneren Botenstoffe der vertrauten Vergangenheit? Und bla bla bla, diesen ganzen Teil. Und da war ich fast 20 Jahre unterwegs und habe mehrere Firmen aufgebaut und bin dann da raus und habe dann irgendwann gesagt, jetzt kümmere ich mich nur noch um das Thema Veränderung, weil da der größte Schmerz der Menschheit liegt. Und da habe ich einfach so viele Probleme vorgefunden, dass mein hungriger Schöpfer einfach viel Spielfläche hatte, also viel Kreation möglich ist.
Und du hast natürlich auch schon sehr gut vorgelebt. So, wie kann ich mich verändern? Wie kann ich auch die Organisation verändern? Ja, von Webseiten über
Ja.
Games hin zum Bildungsbereich E-Learning und dann sozusagen in diese Transformationsbegleitung. Und wenn du dich jetzt so damit viel beschäftigst, was heißt denn eigentlich Transformation für dich? Weil ich erlebe immer so, wir schmeißen so Change, Transformation, Veränderung, alles in einen Topf, nehmen da ein paar Begriffe raus und mixen das wieder neu. Wie würdest du denn Transformation, beschreiben?
Ich möchte trennen zwischen Business und persönlich. Auf der Business-Ebene ist Transformation dafür gedacht, ein neues Haus der Kultur zu bauen. Das heißt, das gesamte Unternehmen, wenn man da eine Kultur anschaut, dann ist das ja das Kollektiv aller Verhaltensweisen einer jeden einzelnen Person. Und die Transformation, die ich kenne, benötigen immer eine neue Kultur, damit die Resultate auch tatsächlich wirksam entstehen. Das heißt, wenn ich bestimmte Absichten habe, wo ich mein Unternehmen hin entwickeln möchte, muss ich mir die Frage stellen, welche Zielkultur brauche ich? Und darunter die Ebene, welche kollektiven Verhaltensweisen brauche ich eigentlich, damit diese Kultur zu diesen Ergebnissen führt? So, das ist mal der Teil. Ja. Change ist eigentlich nur Optimieren des Bestehenden und Transformation ist, wir bauen ein neues Haus der Kultur. So, und jetzt ist es etwas, was viele Organisationen nicht gut können, ist, dass dieses neue Haus einladend ist für die Bestandsbewohner des alten Hauses. Das heißt, das ist eigentlich nicht attraktiv genug. Im besten Fall gehen mal einige gucken, wie es denn da so wäre, aber dann spüren die, oh, da ist die Heizung kaputt, hier ist gar kein Tageslicht drin, da haben sie die Steckdosen vergessen und die Bar ist im Keller, man muss ohne Aufzug 92 Treppen laufen. Geht auch keiner zum Kaffee trinken. Und was passiert? Unattraktiv, anstrengend, unbequem, unsicher, also gehe ich wieder zurück zum alten Haus. Das ist das, was ich als größtes Dilemma im Moment da draußen sehe, was auch Deutschland einen enormen Nachteil im Weltwirtschaftsgeschehen verursacht. So, und auf der persönlichen Ebene ist Transformation das über Etappen sich schrittweise hin entwickeln zu einer besseren Option. Was auch immer das heißt, das ist ja bei jedem Menschen total unterschiedlich. Der eine will seine Beziehung transformieren und will dort eine andere Qualität und eine höhere Qualität. Der dritte will auf seinem Job- oder Karriereweg völlig andere, neue Möglichkeiten für sich finden. Der dritte macht eine Transformation aus gesundheitlichen Gründen, weil er merkt, oh, jetzt bin ich hier 42 Jahre lang in diese Sackgasse reingefahren und jetzt steht da aber eine Mauer. Jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurück. Ja. Und das ist etwas, was dann auf persönlicher Ebene dann stattfindet. Das heißt, auch hier wieder altes Denken und alte Verhaltensweisen loslassen und durch etwas Neues ersetzen. Und da sind wir eigentlich beim größten Problem und Schmerz von Menschen grundsätzlich. Das ist eben nicht naturgegeben einfach machbar.
Jetzt hast du ja, ich würde mal gerne so in diese Organisationstransformation reingehen. Jetzt hast du gesagt, so, okay, wir brauchen so erstmal ein neues Zielbild. Wo wollen wir eigentlich hin? Das muss auch noch attraktiv sein. Und dann gehen ein paar rüber und sagen, ist zwar ganz interessant, aber das fehlt, wir gehen wieder zurück, weil es ist anstrengend.
Darf ich schon kurz korrigierend eingreifen?
Ja, total.
Das Zielbild interessiert am Ende eigentlich keine Socke. Die Frage ist, welche persönlichen Vorteile oder Nachteile habe ich danach im Alltag? Das hat nicht unbedingt was mit dem Zielbild zu tun. Also alle glauben ja an diesen Purpose, den man oben über ein Ziel in jedes Köpfchen irgendwie hineindröseln kann. Das reicht als Motivation einfach nicht aus. Das ist nur okay, dass es da steht und es muss stimmig und widerstandsfrei sein, einigermaßen von der Qualität. Aber das ist das nicht das, was den Sog ausmacht.
Und der Sog macht, wenn ich dich jetzt richtig aus, sozusagen dieses, was habe ich dann davon?
What's in it for me? Okay. Alle Menschen, die ich kenne, die in großen Systemen arbeiten, sind überlastet und auf Volllast. Das heißt, sie sind üblicherweise in der High-Beta-Hirnfrequenz unterwegs und dort nicht offen für Neues. Es sei denn, du verschaffst ihnen einen enormen Vorteil. Das ist entweder ein hoher Lustgewinn oder das Beseitigen eines Problems oder Schmerz. Punkt. Und wenn du da keine Brücke baust, dann bewegt sich keiner. Fertig.
Also das heißt, wenn ich jetzt so richtig zuhöre, sagst du, ein Fehler, der in Transformation entsteht, ist, dass wir nicht schauen, welchen Vorteil haben dann die MitarbeiterInnen auf diesem Kulturwandel?
Ja, korrekt. Weil 97% der Entscheidungen werden unbewusst getroffen. Und wenn du auf einer Hochlast, also einer hohen Auslastung unterwegs bist, dann triffst du zunehmend egozentrierte Entscheidungen. Ja, und dann kannst du zwar mit deinem 3% Wachverstand sagen, ja, das wäre klug, wenn wir uns dahin bewegen, aber wenn emotional kein Buy-in da ist, dann kannst du das sein lassen. Dann passiert da nichts.
So, wenn wir jetzt so sagen, ein Fehler ist sozusagen, dass ich nicht verstehe, was ist für mich dabei auch drin? Warum sollte ich das machen? Was sind denn deiner Meinung nach noch Fehler, die begangen werden, weil du ja gesagt hast, viele Transformationsprozesse scheitern.
Illusionen, also keinen realistischen Bezug zum machbaren Zielzustand. Das Problem ist, wenn man die Dinge realistisch anschaut, was man an Transformation der Organisation wirklich zutraut, dann ist das nicht sexy genug für eine Vorstandsfolie. Damit traut sich dann keiner dahin. Also das heißt, dieses militärisch-politisch angehauchte System in vielen Unternehmen, du musst nach oben hin glänzen, um weiterzukommen, sorgt halt dafür, dass in Folien Sachen aufgeladen und versprochen werden, die mit den realistischen Machbarkeiten überhaupt nichts zu tun haben. Also das fängt schon an mit, können wir das überhaupt erreichen? Wie lange dauert das überhaupt? Und wie viel Geld kostet das überhaupt? Mhm. Ja. Also das ist etwas, was viele enorm schlecht machen. Also fast durchgehend. Und dann kommt noch eine operative Schwäche hinzu. Das heißt, keine Kompetenz im eigenen Haus. Wie geht eigentlich ein Transformationsprojekt? Wie steuert man das eigentlich? Man sollte ja meinen, also Transformationsprojekte, die scheitern, ist das Teuerste, was man als Unternehmen machen kann. Und somit sollte man meinen, dass das eine der wichtigsten Aufgaben von jedem Top-Management ist, für die nötigen Kompetenzen im System zu sorgen. Und das passiert nicht. Also Millionen gehen für Führungskräfteentwicklung raus, Milliarden gehen in Digitalisierung raus, aber die Fähigkeit, wie Transformation geht, nimmt keiner so richtig ernst. Dann holt man sich halt irgendwelche externen Folienbauer, also ich nenne sie Beratungsbuden, also die dann aber mit der Intention antreten, hier zu Bewohnern zu werden. Das heißt, wenn du eine Reihe von Consultants hast, die bezahlt werden, damit du hilfst beim Transformationsprojekt, die sind alle monetarisiert über Verweildauer im Unternehmen, Anzahl verkaufter Tage. Die haben noch gar kein Interesse daran, dass das wirklich schnell gelingt und dass es einfach geht. Die machen unbewusst automatisch das Ding größer. kannst du gar nicht verhindern. Das sind ja unbewusste Entscheidungen, die da stattfinden. Und da hast du natürlich dann einen Zielkonflikt. Deswegen sage ich immer, in jedem Unternehmen muss es einen geben, der einschätzen kann, ob das klug ist, wie das da jetzt gemacht wird. Man kann sich ja als Kapazitätsverstärkung schon externe Berater gönnen, aber irgendjemand sollte Ahnung haben, ob das klug ist, was da passiert. Und die Kompetenz fehlt nach meiner Einschätzung in fast allen Unternehmen, die ich kenne.
Und wie würdest du diese Kompetenz beschreiben? Also jetzt sagst du, wir machen Führungskräfteentwicklung und wenn wir diese Kompetenz in das Haus holen wollen, was muss die Person können oder welche Kompetenzen müssen da vorhanden sein, deiner Meinung nach?
Für mich sind das drei Rollen mit drei Fähigkeiten. Also die erste Rolle ist der Transformation Coach. Der ist der, der Blockaden sichtbar macht und transformieren und auflösen kann. Weil wenn du nicht jemanden nah am Team hast, der mitkriegt, wo da jetzt die Blockade ist und die sichtbar macht und dann auch eine Idee hat, wie man die auflöst, rennst du halt immer wieder gegen die Blockaden an. Zweitens ist der Transformation Manager. Das ist jemand, der, das kann die Führungskraft sein, kann aber auch eine Person im Team sein oder im Bereich sein, der diese zahlreichen Transformationsimpulse aufnimmt und durchsortiert. Und der geht also hin und sagt, okay, diese ganzen Maßnahmen sind von uns gewöhnt, dass wir da Bewegungen machen. Und dann mit der Führungskraft abstimmen, was davon hat Priorität und was lassen wir sein. Und das dann verknüpfen mit den Alltagsprioritäten und vor allem die dazu nötigen Arbeitspakete und Termine dann auch steuern und justieren. Meine Erfahrung ist, das wäre eigentlich Aufgabe der Führungskraft, kommt sie aber zeitlich nicht zu. Geschweige denn vielleicht mental hinterher, weil das einfach auch zu viel ist, ne? Und das dritte ist der Transformation Consultant, der ist dann eher auf der Projektebene unterwegs, wo es darum geht, die richtigen Fragen zur richtigen Zeit zu stellen und zu klären. Mehr macht ein Consultant ja nicht. So, aber da Sichtbarkeit, Transparenz reinzuschaffen, Klarheit reinzuschaffen, um vor allem die ganzen, jede Transformation hat ja, ich sag mal, politische Fässer, die da so rumlauern, die unterschiedlichen Erwartungshaltungen und unterschiedlichen Bilder zu diesem Projekt so durchzusynchronisieren. Also wenn das innere Bild von allen Beteiligten das gleiche ist, dann hast du automatisch weniger Reibung, Stress, Störungen und Konflikte im System.
Wo wir auch wieder bei der Klarheit wären, ja, und nicht jeder sozusagen für sich ein anderes Bild gemalt hat und wir alle denken, wir reden vom gleichen Bild, aber es sind doch dennoch 10 unterschiedliche Bilder, die da vorhanden sind.
Ja, ich mag immer so interpretationsbreite Begriffe in solchen Transformationszielen, ne, wo ich immer denke, okay, jetzt schreibt mal eben auf, was ihr mit dem Begriff meint und dann lege ich die 10 Zettel dann auf den Tisch und sage, okay. Und ihr glaubt, dass es unten drunter klarer ist? Ja, das vererbt sich. Also jede fehlende Klarheit oben und jede Illusion oben vererbt sich nach unten durch. Und jetzt hast du ein Unternehmen mit vielleicht 20.000 Mitarbeitern. Mal angenommen, dieser Fehler produziert nur eine Folgekosten, eine Minute Folgekosten. Dann sind 20.000 Minuten produktive Kapazität weg für nichts. Und das muss man sich erstmal gönnen wollen. Ja? Aber diesen Skaleneffekt, habe ich auch in meinem Buch beschrieben, Transformation machbar machen, diese Skaleneffekt-Problematik, die sehen die Menschen nicht, die solche Transformationsprojekte anstoßen. Und das ist ja nur der Zeitverlust. Da haben wir noch nicht den Gegenwert, den das Unternehmen eigentlich generieren könnte damit. Und was wir auch nicht in der Waagschale dann drin liegen haben, ist, wenn das zu oft passiert, ist die Resignation im System. Also der fehlende Glaube der Mitarbeiter, dass Veränderung überhaupt noch geht. Und das ist dann sehr teuer, wenn man da angekommen ist.
Total. Und jetzt hast du ja schon so ein bisschen auch was reingeschmissen, dass du gesagt hast, so, wir müssen drauf schauen, ob sozusagen die Kompetenzen, ja, ob die Fähigkeit überhaupt im Unternehmen, in der Organisation liegt. Und du sagst ja auch so, es sind drei Sachen wichtig, wenn wir uns Transformationen anschauen, nämlich Fähigkeit, Bereitschaft und auch Geschwindigkeit. So, jetzt hast du schon gesagt, okay, wir brauchen sozusagen diese Fähigkeit, wir brauchen diese Kompetenz, um auch sicher einschätzen zu können, das, was man uns vielleicht berät, ist das überhaupt gut? Wie können wir das auch voranbringen? Wie hängen jetzt noch Bereitschaft und sozusagen auch Geschwindigkeit da noch mit drinne?
Bereitschaft heißt ja Haltung, also bin ich offen für Veränderungen oder bin ich gleich blockiert? Der Mensch ist vom Grundbetriebssystem ja ausgerichtet auf bequem und sicher. Und Transformation ist unbequem und unsicher. Das heißt, hier kannst du nicht einfach dann sagen, hey, da gehen wir lang, sondern du musst halt berücksichtigen, dass es automatisch erstmal einen Bequemlichkeitsreflex und einen Sicherheitssuchreflex gibt. Und A, das für sich selbst zu verstehen als Betroffene, aber B, als Führungskraft auch sichtbar zu bekommen im System, wo habe ich es jetzt gerade mit einem Sicherheitssucher zu tun oder mit einem Bequemlichkeitssucher und das dann entsprechend führen und steuern zu können. Das heißt, Haltung zu einem Thema vererbt sich auch. Das heißt, die Art und Weise, wie eine Führungskraft sich gegenüber einer Veränderung positioniert, vererbt sich im Team runter. Und jetzt ist es wie bei jedem Erziehungsprozess halt auch dort so, wenn Menschen sich hinsetzen und Veränderungen blockieren, dann machen die das so lange, bis diese Blockade zu unbequem wird. Das heißt, wenn du als Führungskraft dich da hinsetzt und sagst, okay, schreib mal genau auf, was dich da jetzt stört. Okay, du hast viel zu tun. Mach doch mal eine klare Prioritätenliste, was jetzt gerade bei dir ansteht, damit ich entscheiden kann, was wir jetzt gerade mal für den Moment sein lassen, damit du dich um dieses Thema kümmerst. Und dann merkst du schon, oh, da hat er auf der anderen Seite gar keinen Bock drauf. Also das heißt, die Blockade ist ja meistens eine unbewusste Schutzstrategie aus einem diffusen Gefühl heraus. Und die Hauptaufgabe der Führungskraft ist, das sichtbar zu machen und dann für einen Shift im Mindset zu sorgen. So, und das muss man halt als Kollektiv hinentwickeln. Ich habe auf LinkedIn Learning habe ich gerade einen Kurs publiziert, Veränderung als Chance. Und dort erkläre ich natürlich auch nochmal aus vielen verschiedenen Aspekten. Also stell dir vor, du bleibst mit deinen Kompetenzen stehen, aber die ganze Welt verändert sich. Wie bedeutsam bist du dann in Zukunft noch fürs Team und für die Wirtschaft und überhaupt? Und ist das für dich okay, dass du an Bedeutung verlierst? Wie so ein Aktienkurs, der runterschmiert mit der Zeit, automatisch. Ist ja eine Entscheidung, die du treffen kannst, aber triff sie klug. Also auch in Voraussicht mit dem, was dann vielleicht irgendwann lauert. Das heißt, Anpassungsfähigkeit ist eine wesentliche Komponente, den persönlichen Wert hochzuhalten. Und mit solchen Botschaften, die in diesem Kurs sehr intensiv drin sind, gehe ich einfach mal durch die verschiedenen Facetten einmal durch. Ne? Und das ist etwas, was hilft, ein Verständnis dafür zu machen, was ist der Preis des Nichthandelns, des Nicht-Verändern-Wollens. Weil diese Seite der Medaille wird einfach nicht gut beleuchtet, das ist meine Erfahrung, kommunikativ.
Und das ist immer das, was ich auch sage. Wir glauben, wenn wir keine Entscheidung treffen, dass wir keine Entscheidung getroffen haben. Und letztendlich haben wir eine Entscheidung getroffen, nämlich sie nicht zu treffen und damit nicht ins Handeln zu kommen. Ja, also dieses, wenn ich was vorwegschiebe, habe ich trotzdem immer eine andere Alternative gewählt.
Ja, die völlige Akzeptanz des aktuellen Zustands ist dann die Konsequenz, ja? Genau. Aber ich mache ja auch Seminare, wo es um Mentalkraft, Entscheidungskraft und Umsetzungskraft geht. Und ich sage immer, na, jammern über einen Zustand, aber keine Verantwortungsbereitschaft ist ein ohnmächtiges Dilemma. Also da verballerst du nur Energie, die dir in deinem Leben an keiner anderen Stelle zur Verfügung steht. Also nichts bessert sich, nur dein Gefühlszustand geht runter. Und vielleicht noch die aus deinem Umfeld. Also eine Lose-Lose-Situation. Kann man temporär mal machen, wenn man keine Power hat für irgendwas, aber als Lebenskonzept ist es nicht gut.
Jetzt hast du ja gesagt, so, also als du jetzt sozusagen geschrieben und beschrieben hast, so, was braucht es für Transformation, kam ja doch immer mal wieder so die Führungskraft, ja? Also die Führungskraft muss die Blockaden sichtbar machen, ich muss irgendwie an der Haltung arbeiten, auch gucken, wie kann ich da so das Team mitnehmen. Das heißt, wenn wir in Führungskräfteentwicklung investieren als Unternehmen, haben wir doch auch sozusagen, wenn wir unsere Führungskräfte befähigen, ja schon auch quasi den ersten Step hin zur Transformation gemacht, oder?
Ja, da muss man pro Unternehmen differenziert drauf schauen. Also ich bleibe bei den Rollen Coach, Manager und Consultant. Die sollte man besetzen. Ob das jetzt zwingend die Führungskraft ist oder nicht, weiß ich nicht, weil es gibt manche Systeme, dort wäre das Setzen auf die Führungskraft eine hochriskante Wette, weil die entweder sowieso blockiert sind oder lieber die Vergangenheit behalten wollen oder so in der Überlastung sind, dass wenn wir denen das auch noch umhängen, wissen wir jetzt schon, dass es nicht passieren wird. Das heißt, auch dort gilt Realismus. Vom Idealbild her wäre das eine Funktion, die die Führungskraft macht. Mit realistischer Brille draufgeschaut, nehmen wir lieber jemand anders.
Und welche Rolle spielen dann dennoch Führungskräfte? Weil ich bin immer der Meinung, so wenn wir Führungskräfte auch nicht für die Transformation gewinnen, die ja auch mit ihrem Team zusammenarbeiten, dann wird es schwierig. Und ich sage immer, bei Transformation der beste Ausgangszustand, ja, ich sage wirklich, der beste ist, die Spitze geht voran und das heißt sozusagen ganz oben die Führungsspitze, aber auch in den kleinen Teams, weil wir da natürlich dann auch die Haltung vorleben, die Praktiken machen und damit ja auch kollektive Muster bilden.
Ja, also alles fängt erstmal mit Selbstverantwortung an. Wenn wir es schaffen würden, in einer ersten Tranche die Führungskräfte in die Selbstverantwortung verbringen für den Transformationsprozess und die eigene Bereitschaft und die eigene Fähigkeit da drin. Das ist der erste Teil. Das wäre eine kluge Vorbedingung, die man machen. Aber die meisten Dinge passieren ja im laufenden Betrieb. Auch hier brauchen wir die Führungskraft, damit sie ja dem Transformationsthema einen Raum schafft in den Prioritäten. Das ist mal die Mindestbedingung, die wir von der Führungskraft brauchen. Alles andere kann sie ja wegdelegieren. Aber zu sagen, dafür definieren wir ein Zeitfenster, wo das stattfindet, das ist notwendig. So, und wenn wir das haben, dann ist ja die Frage, wie findet die Transformation im Team dann statt und wie kompatibel ist das zu der alten Welt? Das heißt, da entstehen ganz viele neue Entscheidungen, was man dann jetzt ab jetzt anders macht als bisher. Und da kenne ich jetzt zumindest wenig Teams, die das autonom entscheiden ohne die Führungskraft. Auch da, ich sag mal, die neuen Spielfelder und die neuen Spielregeln landen dann irgendwann bei der Führungskraft auf dem Tisch. Und da muss das entschieden werden.
Jetzt haben wir ja so ein bisschen gesagt, so welche Fähigkeit, welche Bereitschaft brauchen wir? Welche Rolle spielt denn die Geschwindigkeit? Die hattest du ja auch sozusagen noch mit genannt als wichtigen Aspekt.
Jetzt hast du die drei Faktoren der Transformationskraft genannt. Bereitschaft, Fähigkeit und Geschwindigkeit. Ich glaube, dass die Unternehmen überleben werden, die eine starke Transformationskraft haben. Also es reicht nicht, dass du bereit bist und weißt, wie es geht, aber arschlangsam bist. Das heißt, dein Wettbewerb ist schneller. Und was wir ja gerade merken an den technologischen Wandel, ist, dass quasi jeden Monat die Karten neu gemischt werden. Neu gemischt heißt, alle werden zurück auf losgesetzt, was ihre Ausgangschancen angeht. Das heißt, klein oder groß ist gar nicht mehr die Rolle, sondern einfach nur noch die Frage nach Speed. Also die Schnellen fressen die Großen, ist gerade das übliche Spiel, was da draußen stattfindet. Und du hast nur dann eine Überlebenschance, wenn du irgendwo im ersten Drittel der Geschwindigkeit mitspielst. Fertig. Alles andere ist nur noch eine Frage Zeit auf Sterben. Ne? Sterben auf Zeit, so rum.
Also wenn du das jetzt so erzählst, muss ich total an dieses Nokia-Beispiel denken.
Oh ja.
Wo wir ganz schnell auch Rollen verändern können. Wenn wir nicht bereit sind zu gucken, wie verändert sich eigentlich die Welt, wie müssen wir uns eigentlich anpassen, wie müssen wir unser nach außen in unser Produkt anpassen, aber wie müssen wir auch unsere Arbeitsweise anpassen. Ja. Jetzt könnte man natürlich die steile These aufstellen, da haben es irgendwie dann Startups irgendwie leichter, weil sie an sich noch nicht so feste Strukturen haben, wie vielleicht auch Konzerne. Das wird ja ganz oft manchmal auch so mit, wir sind ein großer Tanker, der sich nicht schnell genug bewegt. Welche Meinung hast du dazu? Also wie zeigt sich da Geschwindigkeit und wie sind da deine Erfahrungen von Transformation?
Also das Wurzelthema an Problem ist gar nicht klein oder groß, sondern Komplexität. Und was ich erlebe, ist, dass die meisten Teams und somit auch Unternehmen so eine Messi-Haltung haben. Immer mehr. Also die Fähigkeit des Loslassen und Seinlassens ist in den meisten Teams nicht so stark ausgeprägt wie, da haben wir noch eine Idee oder die Verantwortung holen wir uns auch noch oder da schaffen wir uns noch ein neues Tool an. Ne? Da ist immer schnell viel Kirmes und viel Bereitschaft da, ohne die Frage zu stellen, müssen wir dafür auch gleichzeitig was loslassen, damit das hier überhaupt klappt. Das heißt, dieses Ansammeln von Themen führt automatisch zu mehr Komplexität. Komplexität kostet immer Zeit. Früher hast du mit 3 Leuten in Meetings gesessen, heute sind es dann gleich 11, weil keiner mehr durchblickt. Das heißt, die Meetingdichte erhöht sich, die Produktivität geht runter, keiner traut sich mehr, Entscheidungen zu treffen, weil die Komplexitäten nicht durchdrungen werden. Mentale Erschöpfung steigt, also je mehr du deinen Rechner benutzen musst da oben, desto schneller bist du auch platt. Und das ist bei komplexen Themen. Und im Startup ist noch gar nichts komplex. Das ist alles leichtfüßig. Und das ist deswegen habe ich das zweite Buch hergeschrieben, weil ich gemerkt habe, ein Hauptproblem von Transformation ist ja, die Komplexitäten nicht mehr beherrschbar zu bekommen. Und deswegen dauern die alle zu lange. Also Power of Simplicity heißt halt, ein wesentlicher Erfolgsmuskel vom Unternehmen der Zukunft muss sein, die Komplexität unter Kontrolle zu kriegen.
Und woran würde man erkennen, dass wir die Komplexität unter Kontrolle haben? Also wenn du jetzt so sagst, wir haben was ganz Komplexes, was können wir machen, um es zu vereinfachen? Und wann ist es einfach? Und können wir es überhaupt immer vereinfachen?
Also ich bin kein Freund von Generalisierung. Das, was ich beobachte, geht alles viel einfacher. Das Problem ist, wenn ich keine Ahnung habe, was funktioniert und was Wert stiftet, lande ich automatisch in der Zufilisation. Also dann neigen wir dazu, überzuerfüllen. Weil, ich kann das mal an einem Lernprodukt. Ja? Wenn wir keine Ahnung haben, was wirklich dazu führt, dass die Menschen dieses Verhalten ausführen, dann lade ich nicht 20 Lernminuten rein in so ein E-Learning zum Beispiel, sondern 60 Lernminuten. Das heißt, es gilt das Vollständigkeitsprinzip. Ich habe ja alles gesendet, das müsste dann ja irgendwie klappen. Die Wahrheit ist aber, je mehr ich dann liefere, desto mehr verwässere ich auch das wahre, wertvolle Wissen innerhalb dieser 60 Minuten durch andere Sachen, die gar nicht so wertstiftend sind. Und das ist zum Beispiel ein Teil. Oder der zweite Teil ist, hey, wir haben irgendwelche Prozesse mal definiert. Huch, keine Sau hält sich dran. Der Grund ist, das ist einfach zu komplex. Das ist völlig unrealistisch an Alltagssituationen vorbeigedacht. Weil irgendjemand wieder mit CoverMyS unterwegs war. Oder Features von irgendwelchen Systemen. Ja, da werden Anforderungskataloge erstellt, wo jeder Bongo seine Wünsche reinschieben darf. Und danach wird dann eine Ausschreibung gemacht. Und der mit der höchsten Deckungsrate der Features, der wird dann genommen. Und dann hat man ein Software-System, was keiner mehr benutzen kann, weil das Ding so viele Knöpfe hat. Also ist die Akzeptanz von dem System im Keller. Also muss man schulen, und man muss ja nicht 2 Stunden schulen, sondern 2 Tage schulen, weil das Ding ja so komplex ist. Und so in einer Tour, wir können jetzt 2 Stunden Beispiele machen, aber unkontrollierte Komplexität ist wie Unkraut im Garten, wo du nachher einfach die schönen Pflänzchen nicht mehr siehst. Jede gute Idee wird vom Unkraut überwuchert. Und dann sind wir noch gar nicht bei Legal und Datenschutz und den ganzen anderen Schnutz angekommen, ne?
Ich frage mich jetzt halt beim Zuhören so ein bisschen, was von dem Ganzen ist kompliziert, was ist komplex, so, weil ich immer so denke, wir müssen da auch unterscheiden. Ja, also wir können vieles sehr kompliziert machen, aber so, wir können es wirklich auch verstehen. Und wo können wir aber, wenn wir was Komplexes haben, Wechselwirkungen nicht mehr voneinander sozusagen unterscheiden? Ja, also wenn ich irgendwie was auslöse, weiß ich halt nicht mehr, kommt dann A, B, C, D oder passiert nochmal was anderes, und wie sind sozusagen Rückkopplungseffekte? Und ich glaube, dass wir manches in der Welt ist komplex. Ja, wir werden nie es wirklich runterbrechen können auf was Kompliziertes, weil da einfach zu viele Abhängigkeiten sind. So, ich finde immer, dass das Beispiel von Globalisierung und so weiter sehr, sehr interessant. Und ich finde auch immer, sobald Menschen mit dabei sind, können wir auch nie Vorhersagen machen, so und so passiert, weil wir nie wissen, wie tickt wirklich der Mensch. So, okay. Wir können Vorannahmen machen und so weiter. Deshalb unterscheidest du das nochmal irgendwie? Und wenn du jetzt so sagst, sozusagen, wir wollen Komplexes vereinfachen, bis wohin können wir zu welchem Punkt vereinfachen?
Ich hatte das Buch erst differenziert geschrieben zwischen kompliziert und komplex. Und dann habe ich beim Leser gemerkt, das
ist zu viel, ist zu komplex.
Also habe ich beides zusammengeworfen, weil ich dachte, das ist ja, wenn das Buch schon zu komplex. Nee, das machen wir nicht. Also für mich ist das, wo ist die Trennung zwischen den beiden? Das ist ja schon auch wild. Alleine sich darüber Gedanken zu machen, ist einfach schon wieder kognitiv zu kapazitär unterwegs. Ja, da brauchst du aber schon wieder zu viel Denkleistung. Ja, gehen wir lieber auf die andere Seite. Also wo können wir was einfacher machen? Wo können wir was loslassen? Wo können wir was automatisieren? Das sind einfach 3 kluge Fragen, die sollte man sich 2-mal am Tag stellen. Ja? Und das ist etwas, was halt nicht gemacht wird. Komplexitäten wachsen von alleine. Und das geht ja noch weiter mit, jetzt hat die Team kriegt Verantwortung, Entscheidungen zu treffen. Ist halt nicht mal einer, der entscheidet, sondern viele, die entscheiden. Mehr Komplexität. Dann hast du Diversity, viele unterschiedliche Meinungen rein. Automatisch mehr Komplexität am Tisch. So, und ich habe in dem Buch 30 Gründe geschrieben, wie Komplexität von alleine wächst. Und es gibt nicht ein einziges Motiv, was automatisch einfacher wird. Das heißt, Vereinfachung ist ein bewusster Prozess. Komplexität ist ein unbewusster Prozess. Und deswegen müssen wir da aktiv gegensteuern.
Dann würde ich es vielleicht mal so sagen, wir sollten gucken, was können wir aus diesem Wurst sozusagen an Komplexität rausnehmen. Und dann würde ich sagen, von Komplizierten, wie können wir es vereinfachen? Und was ist dann wirklich noch komplex? Und wo müssen wir da vielleicht auch anders agieren? Weil ich sage immer so, bestimmte Sachen können wir nicht rausnehmen, vereinfachen und so weiter, weil da gibt es nicht diese eine Lösung. Ja, wenn wir komplexe Sachverhalte haben, müssen wir ausprobieren, was funktioniert, wieder anpassen. So, und da haben wir ein anderes Vorgehen, als wenn wir sagen, okay, wir nehmen das, wir bauen jetzt die Lösung und setzen das so um. Und das, finde ich, ist in Transformationsprozessen auch nochmal ganz wichtig, damit wir nicht alles agil machen oder alles nur mit Projektmanagement, sondern dass es sinnstiftend und wertstiftend ist, da richtig auch vorzugehen.
Also auch hier, ne, das Thema Agilität hat ja auch ein Riesenproblem. Und da gibt es einen fehlenden Klarheitspunkt, der ganz essentiell ist. Fürs Erfinden und Verbessern geht man agil vor. Für das Delivern der Perfektion geht man wieder linear vor, also mit dem üblichen Wasserfallmodell. Aber Erfinden und Verbessern ist auf jeden Fall agil. Und das zu trennen, weil wir müssen ja uns ja anschauen, wie sind wir so ein Land geworden? Und das hat ja nun mal mit den kontrollierten Schritten in der Reihenfolge zu dieser Qualität. Das ist unsere Kern-DNA. Und jetzt als Unternehmen zu sagen, schmeißen wir jetzt mal weg, jetzt machen wir alles nur noch agil, halte ich für schon fast fahrlässig. Ja? So, das heißt, im Explorieren vom Neuland, dort macht es total Sinn, nicht einen Fahrplan zu haben, sondern einfach mal gucken zu gehen. Und wenn dann die Antwort gefunden ist, das ist das, was wir tatsächlich brauchen, und das haben wir jetzt auch wild rumverprobt, dass man das dann wieder in die stabilen Prozesse überführt, die die gewohnte Qualität hinten rauswirft. Das, die Kombination, und das für sich als Führungskraft zu klären, auf welchem dieser zwei Spielfelder sind wir gerade unterwegs. Und da dann auch entsprechend führen und steuern zu können.
Und das finde ich mich auch wichtig, weil oft versuchen wir dann dieses, ich nenne es jetzt mal sehr, sehr komplexe, und wir wissen noch nicht, wohin es geht, und wir brauchen eine neue Idee mit einem linearen Verhalten zu lösen, wo ich immer sage, da brauchst du dieses Ausprobieren, ja, weil da kommen wir irgendwie nicht hin. So, also da verschenken wir ganz, ganz viel Potenzial. Und gleichzeitig, wenn wir halt sozusagen diese Lösung haben und dann weiterhin im Agilen, dann machen wir etwas komplex, was gar nicht eine komplexe Lösung braucht. Ja, und da verschenken wir dann Kapazität, Zeit und Geld.
Aber es fängt schon mit dem Start an. Da dann kann ich ja schon sagen, wohin das führt. Also es gibt ja, ich sag mal, entweder etwas, was man innovieren oder erfinden möchte oder ein Problem lösen möchte. Ne? Beim Problem doktern wir zu oft auf der Symptomebene rum, ohne die wahre Ursache des Problems erstmal zu finden. Weil dann finden wir eine Antwort, eine Idee, eine Lösung und kippen die auf Symptom und stellen dann irgendwie so ein paar Monate später fest, da kommt jetzt ein anderes Symptom, was fast das gleiche ist, aber halt nur in einem anderen Gewand. Und beim Innovieren, dort fehlt mir zu häufig der Bezugspunkt zum wahren Bedürfnis der Zielgruppe. Und das gilt auch für Transformationsprojekte. Was sind die fünf höchsten Interessenspunkte der betroffenen Zielgruppe? Ja, mentale Belastung runter, Zeit sparen, wieder mehr Freiraum kriegen, mehr Mitspracherecht oder auf Augenhöhe wahrgenommen werden, was auch immer dann die Bedürfnisse sind. Und die müssen in den Mittelpunkt. Und dann wird es ein gutes Innovationsdesign. Ansonsten hat man einfach nur ein paar starke Spieler im Raum, die ihre eigene Weltansicht zum Mittelpunkt der Idee formulieren. Und das ist dann ein Problem, weil dann müsste die Zielgruppe ja genauso funktionieren wie der Erfindertyp, der da jetzt die Dominanz im Raum übernommen hat. Und das klappt nach meiner Erfahrung nicht gut. Das ist eher so ein Ratespielchen dann.
Jetzt haben wir ja so ein bisschen besprochen, was sind so Fehler, die man in der Transformation machen kann, ja, ganz zum Anfang, jetzt hast du ja auch noch was gesagt, wenn du jetzt so sagen müsstest, das sind auf jeden Fall 5 Must-Haves, die du machen musst, dass Transformation gelingt. Oh, ich sehe schon dein Gesicht.
Persönliche oder unternehmerische?
Für die Organisationstransformation. Und ich sage immer, es gibt keine Checkliste, aber so dieses, was ist total essentiell? Also ich habe jetzt schon so ein bisschen gehört, so diese Bedürfnisse und so weiter, aber vielleicht so, was würdest du sagen, diese 5 Sachen sind wirklich gute Hebel für gelingende Transformation?
Ja, erster Punkt ist Lernen aus der Vergangenheit. Also zu wissen, warum die bisherigen Sachen nicht funktioniert haben, sind halt sehr erkenntnisreich. Da sind ja schon Millionen reingegangen in die Weisheit des Nicht-Funktionierens. Und das als Schatz nicht zu heben, halte ich immer für unklug. Also zu sagen, ja, es reicht, wenn wir 2 Tage Führungskräfteprogramm drüber kippen, danach sind sie die super Multiplikatoren von dieser Maßnahme. Haben wir schon 4-mal gemacht, hat bisher noch nie geklappt. Aber warum sollte es jetzt beim 5. Mal klappen? Also die Fehler werden zu oft wiederholt nach meiner Erfahrung. So, das ist ja mal der Punkt. Der zweite Punkt ist...
Da gehe ich ganz kurz rein. Das ist ja super zur Check-in-Frage, ja, wo ich ja dich gefragt habe, welchen Fehler hast du in der letzten Zeit gemacht?
Ja.
Und ich finde immer, das Entscheidende ist, was hast du daraus gelernt?
Absolut.
Und das ist der Punkt, den ich oft in Organisationen erlebe. Die meisten schauen sich gar nicht Fehler an. Ja? Manche kommen dann noch so weit und sagen, ja, wir haben da einen Fehler gemacht. Aber die wenigsten gucken dann noch, und was haben wir daraus gelernt und wie müssen wir jetzt den Prozess dadurch verändern? Und das ist ja das, was du jetzt gerade beschrieben hast.
Ja, die Ignoranz ist groß in Unternehmen, aber nur, weil die persönliche Schmerzbetroffenheit nicht groß genug ist. Sonst würden wir einfach besser hinschauen. Aber ich gebe noch eine Formulierung mit, die mir sehr geholfen hat. Also ein Projekt oder das Leben oder wie auch immer, bei jeder Veränderung sendet sehr häufig ein so nicht. Und jetzt kannst du das als Widerstand, als Frust, als Enttäuschung oder sogar als Selbstzweifel eintanken. Oder du gibst das innerlich weiter an den inneren Schöpfer und stellst die Frage, wie denn dann? Du kommst sofort aus dem Negativloch raus und aktivierst die Kreativität mit dieser Folgefrage. Und die fehlt aus meiner Sicht total häufig. Also so hat es nicht geklappt, wie denn dann? Und dann los und dann wieder fließen, das nächste Idee. Und welche davon hat die höhere Erfolgswahrscheinlichkeit?
Und das hat ja auch wieder was mit Mindset und Haltung zu tun, finde ich. Und auch, ich sage mal, wenn ich das so manchmal höre, ja, wir haben da Widerstand im Unternehmen. Sag ich mal, feiert das. Ja, weil bei Widerstand ist ja erstmal Energie drin. Was ich viel, viel schlimmer finde, ist, wenn wir eine Gleichgültigkeit haben, wenn wir eine Resignation haben. Weil wenn Widerstand ist, sage ich ja, so wie du sagst, so nicht. Ja, und ich reagiere noch darauf. Und dann können wir gucken, so wie du es gesagt hast, wie können wir eigentlich das umwandeln in die Kraft, wo es hingehen soll.
Ja. Zweiter Punkt ist, dass menschliche Wesen, auch wenn sie hoch bezahlt sind, trotzdem ernst nehmen. Menschen lieben es bequem und sicher. Und das ist etwas, wenn man das in das Zentrum der Überlegung und der Handlung und der Kommunikation stellt, macht man einen anderen Job als Transformationsprojektleiter. Das dritte ist, Transformation passiert nicht in Stufen und Sprüngen. Nichts in der Natur springt über Nacht in eine Größe. Alles wächst in kleinen Schritten. Und wenn das Unternehmen es schaffen würde, den Kahn jeden Tag 1% in die richtige Richtung zu lenken, dann sind wir bei 365% Fortschritt. So, und das ist viel magischer als diese großen Wetten. So, jetzt machen wir ein emotionales Auftakt-Event und danach machen wir einen Mega-Shift und dann ist unsere Welt komplett anders. Bullshit. Also dieses homöopathische, kontinuierliche Einreiben des richtigen Wegs, also wie ein Ruderteam im Bötchen, Schlag für Schlag, das macht eine ganz andere Transformation. Das heißt, das Runterbrechen in kleine machbare Happen, die mit dem Alltag vereinbar sind, ist mein dritter Tipp. Der vierte Tipp, Mut zur Ehrlichkeit. Also Realismus, Ehrlichkeit, dieses ganze Paket, Authentizität. Ja, wir wissen auch noch nicht, was hinten rauskommt. Aber wir gehen da mal hin und gucken und wenn wir da eine Erfahrung gemacht haben, treffen wir eine Entscheidung und dann teilen wir die mit euch. Ja? Und wir werden auch mit euch teilen, wo wir das Gefühl haben, dass das nicht klappt. Und wir werden Kurskorrekturen machen zwischen 7 und 15, weil wir auf dem Weg erst dazu lernen, was da... Solche Aussagen, also so echte, ehrliche Kommunikation, das wäre mal sehr segenreich für einen Mitarbeiter, wenn er so etwas von dem Vorstand hören würde. Weil diese Bubbles, die da immer hingebaut werden, die schöne, heile, neue Welt, ja, das wurde doch schon so oft nicht erreicht. Also hat es keine Glaubwürdigkeit, da ist kein Zug, keine Energie mehr drin. Aber wenn sich jetzt auf einmal jemand hinstellt und mal echt Tacheles redet und sagt, ja, wir sind einfach nicht gut mit Transformation und Change. Wir haben uns alle angestrengt und sehr viel Zeit gelassen und danke für das Herzblut an den anderen Stellen. Aber das war noch nicht ausreichend. Wir müssen das irgendwie anders machen. Ja? Und hier haben wir ein paar Ideen, wie das geht.
Das würde ich auch nochmal unterstreichen, also auch wenn ich da jetzt so reingrätsche. Ich war mich jetzt auch gerade in der Organisation und habe auch ein Team begleitet und die haben gesagt, da ist vieles falsch gelaufen. Ja, und sie sehen auch, welche Energie da reingesteckt worden ist. Sie wünschen sich trotzdem einfach mal, dass von der Spitze gesagt wird, wir haben Fehler gemacht. Und es geht gar nicht so sehr darum, wer ist der Schuldige, so. Aber dass sie es einfach mal auch sagen, dass man guckt, was lernt man daraus und dann nicht immer noch sagt, ja, ja, das muss noch gemacht oder hier oder ihr habt zu wenig, sondern es einfach mal ganz authentisch und ehrlich sagt, ja, wir sind vielleicht auch gerade damit überfordert und wir gucken so. Und das schafft wieder so Nahbarkeit und quasi gibt nicht immer wieder die Aufgaben an irgendjemand anderes, sondern so man rudert wieder im selben Boot, habe ich das Gefühl.
Ja, oder man hat nur eine Seite mit Paddels bestückt. Ne? So, und der fünfte Punkt ist Kontinuität. Die Fähigkeit des Dranbleibens ist die größte Führungsschwäche und der Hauptgrund, warum die meisten Veränderungen nicht gelingen, weil Transformation heißt immer zeitversetzte Belohnung. Es gibt keinen sofortigen Applaus bei Transformation. Und der wichtigste Muskel, den man bei Führungskräften ausbilden muss, ist die Fähigkeit des Dranbleibens. Kontinuität. Dieses jeden Tag 1%. Das ist etwas, was aus meiner Sicht die größte Schwäche ist, weil wenn da was Neues blinkt oder da was Neues schreit, ist ja egal, dann ist da die Aufmerksamkeit und die Kontinuität im Eimer. Und dann, das Traurige ist ja, dann hat man 2 Monate Zeit und Energie da rein investiert und die verpufft dann einfach ins Nichts. Also wie bitter ist das? Dann ist meine Empfehlung lieber erst gar nicht anfangen. Also ich habe in den letzten 3 Jahren vier Transformationsprojekte abberaten. Also auch zulasten meiner eigenen Beratersituation. Aber ich sage, das wird nicht funktionieren. Das wird nicht klappen. Und dann haben wir das aufgemalt und analysiert und so weiter. Und dann haben die das Projekt sein gelassen. Ich sage, boah, ihr habt super Schutzarbeit für die Mitarbeiter gemacht, die nicht noch eine Frustkeule abbekommen, dass hier wieder Zeit und Energie investiert wurde und ein persönlicher Stressinvest in Kauf genommen wurde. aber das Ding dann nachher beerdigt wurde. Oder noch schlimmer, hat einfach keiner mehr drüber gesprochen, dann gab es das auch nicht mehr. Also noch nicht mal klar absägen und beenden, sondern einfach so ausfließen lassen. Kennst du bestimmt auch, ne?
Als wär's nie da gewesen. Und ja, sozusagen das Haus, was man gebaut hat, verfällt so ein bisschen, hat dann irgendwie immer noch so einen kleinen Geist da, aber es wird nicht mehr angeschaut.
Man hängt so ein Tuch drüber.
Genau, genau. Und das Interessante ist aber ja, dass der Geist da bleibt. Und ich finde, das ist auch immer ganz, ganz wichtig. Ja? Also wo ich auch immer Organisationen sage, wenn ihr schon dreimal eine Transformation gemacht habt, die nicht funktioniert hat und ihr fangt dann den nächsten Transformationsprozess mit einem Kickoff an und wieder, ja, vielleicht am selben Tag und wieder mit dem Begriff Transformation, weckt ja gleich alle drei Geister, da wird ein Hurra-Geschrei natürlich durch die ganze Belegschaft gehen.
Darf ich nur einen sechsten ergänzen? Mhm. Nicht davon ausgehen, dass man auf einen emotional neutralen Boden startet. Mhm. Das ist ja auch so eine Naivität, wo ich denke, nee, das hat doch alles Geschichte. Da müssen wir uns anschauen, welche das ist und die integrieren. Also wenn ihr jetzt glaubt, die Leute sind einfach neutral offen, das könnt ihr vergessen. Ne? Also das. Aber trotzdem starten diese Projekte so, als wenn nie was gewesen wäre. Es gibt einfach keine Vorgeschichte.
Naja, und das ist, also den, das würde ich auch sagen, das ist eigentlich der Bonus und der überhaupt der wichtigste, dass wir die Emotionen und die Ausgangslage manchmal total vergessen und dass das schon dann zum Scheitern verurteilt sein kann, wenn wir das nicht mit beachten. Ja, dann kann das alles gut gemeint und gut geplant und auch ein gutes Vorgehen, aber wenn wir das nicht beachten, kann das schon die größte Stolperstelle sein.
Liegt aber an der Überforderung der Betroffenen, also der Menschen, die so ein Projekt aufsetzen, weil sie A, keine Ahnung haben, wie sie da drankommen und B, wie sie das dann auflösen können. Das heißt, dieses Kompetenzdefizit führt dazu, dass sie erst gar nicht gucken gehen, was denn da sein könnte.
Ja, und wir auch beachten müssen, die das manchmal aufsetzen, die waren vielleicht die letzten 10 Jahre auch gar nicht im Unternehmen, die kennen das gar nicht, ja, und das ist ganz, ganz wichtig, so da auch diese Annahmen, die dann da sind, erstmal wieder zu hinterfragen und zu gucken, ist das eigentlich so, von dem ich eigentlich ausgehe?
Ja. 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 Ja, aber jeder, der in so einen Job hineingehört, der sollte wissen, dass Organisationen Change-Narben haben. Ansonsten ist das vielleicht vom Recruiting her eine Fehlbesetzung.
Ja, aber das ist, da sind wir auch wieder bei dieser Klarheit, ja? Weil niemand darüber spricht, gehe ich davon aus, aber ich muss es erst wieder nochmal wirklich bewusst machen und sagen, ist das so? Ja, oder habe ich jetzt einfach eine Annahme getroffen? Ja, also der
schöner Kreis, den du da jetzt schließt nach vorne. Sehr gut gemacht.
Ich würde aber gerne nochmal auf ein Thema eingehen, weil du gesagt hast, Kontinuität, weil ich das auch ganz stark sehe. Und ich auch immer sage so, oh, ich weiß auch nicht, so Teamentwicklungsprozesse, einen Workshop, sage ich, können wir gerne machen, haben wir alle einen schönen Tag. Aber das Geld könnt ihr euch auch sparen, ja, auch wenn das nicht für meine Tasche gut ist. Aber meistens bleibt diese Kontinuität dann nämlich nicht, weil sie nehmen sich was vor. So, ich versuche dann schon immer noch mal nachzuhaken. So, wir hatten da ein paar Schritte definiert. Jetzt sind 2 Wochen rum. Was habt ihr schon gemacht? Wie können wir denn Führungskräfte oder Organisationen unterstützen oder was kann gemacht werden, dass diese Kontinuität gefördert wird?
Also ich weiß genau, wovon du sprichst, weil diese, komm mal rein zu unserem Team-Workshop, wir müssen ein paar Sachen auflösen, transformieren, Probleme beseitigen, was auch immer, habe ich natürlich auch zahlreich erlebt. Aber ich mache das nur noch in Teams, die eine verlässliche Management-Methode haben, wie sie das dann auffangen und weiter begleiten. Und da, wo es das nicht gibt, führe ich dann die OKR-Methode ein und begleite das für 3 oder 4 Sprints, je nachdem. Das heißt, ich bin dann so zwischen 6 und 12 Monate an der Seite von dem Team und sorge dafür, dass die Sachen auch tatsächlich stattfinden. Also es muss ja nicht nur aus dem Team-Event-Workshop, sondern das meiste, was ich halt mache, ist Strategie für ein Team entwickeln und das dann zu operationalisieren. Ne? Das ist so mein Hauptthema. Und aber wenn ich die Begleitung nicht machen kann, dann mache ich auch die Workshops nicht mehr. Mhm. Weil das verpufft alles nur. Ne? Und das erhöht auch wieder nur den Frust und vor allem die Mitarbeiter, wir machen jetzt zum dritten Mal ein Team-Event, wo wir uns mit dem Thema Strategie beschäftigen. Jetzt haben wir aber die letzten 1,5 Jahre einfach de facto nichts gemacht. Und diese Schwäche der Kontinuität der Führungskraft, die muss halt irgendwo ausgeglichen werden, ist aber egal wo. In meinen Fällen mache ich das dann halt von außen mit, weil ich dann mit einer festen Terminstruktur da reingehe, da gibt es auch keine Abweichung. Das passiert einfach so in dem. Und dann weiß ich auch, dass die Fortschritte kommen. Und die sind dann auch sichtbar und greifbar durch die OKR-Methode. Und dann kann jeder auch nachvollziehen, dass das auch Sinn ergibt, mit einer Methode zu arbeiten. Auch hier ist ja das Problem, viele Teams haben schon Organisations- und Managementmethoden ausprobiert, um sich selbst zu steuern, aber sie sind bei keiner dran geblieben. Das ist auch wieder Kontinuität.
Ja, und ich finde auch, wo wir auch wieder in diesem Reflexionsprozess im Agilen sind, ja, also ich glaube immer, es gibt eine Methode und eine Struktur und die hat auch Sinn und gleichzeitig muss ich natürlich immer für mich als Team gucken, ist die jetzt für uns hilfreich? Ja, und nicht zu sagen, ich probiere das mal 4 Wochen aus, hat nicht funktioniert, also die nächste, sondern wir probieren das mal aus. Was von dem hat denn gut funktioniert? Wo hat es denn quasi ein Hindernis gegeben? Was müssen wir vielleicht für uns anpassen, ja, dass es nicht der Standard ist, sondern für unseren Kontext geeignet ist? Und da braucht es, glaube ich, diesen Prozess.
Ja, wobei ich feststelle, dass der Standard gar nicht das Problem ist, sondern eher entweder fehlende Klarheit im Wissen oder in der Verantwortungsstruktur ist. Oder halt irgendwelche Störungen, wie zum Beispiel, dass eine Führungskraft da reinmarschiert und hat die Prioritäten umgeworfen, ohne das mit dem OKR-Owner, also mit dem Verantwortlichen des Ziels zu klären. Solche Teile. Also da geht es dann eher um die Weiterentwicklung von Spielregeln, wie man sich mit dieser Spielregel, mit dieser Methodik dann letztendlich als Team definiert. Weil eine neue Management-Methode ist ein neuer Spielplatz. Jetzt sendest du da 20 Spieler drauf aus einer Mannschaft. Und wenn keiner weiß, wie das Spiel hier funktioniert, in Klammern Spielregeln, dann wird das logischerweise ein Chaos mit viel Frust und dann eine Ablehnung der Methode. Und deswegen ist alles, was an Störungen kommt, landet zu einem Großteil entweder in zusätzlichem Wissensaufbau oder in einer Spielregel. Und damit ist das dann erledigt. Und dann können auch die ganzen Menschen mit Widerstand relativ wenig ausrichten, weil die lassen wir dann alle hochkommen, gucken uns die an und dann sortieren wir die ein. Also wo machen wir jetzt eine Weiterentwicklung für den nächsten Sprint?
Ja, und das finde ich halt mit diesen, auch, also das wollte ich auch damit sagen, ja, also zu gucken, woran hat es denn gehapert? Und es liegt nicht nur an dem, so, ja, es kann sein, dass wir es vielleicht ein bisschen anpassen müssen, kann aber auch sein, dass da irgendwo eine Unklarheit ist oder dass wir was nicht definiert haben, aber da auch wieder ehrlich drauf zu schauen und zu sagen und auch sich selber einzugestehen, wenn wir was einführen. Ich habe es noch bei keinem Team erlebt, kannst du mal sagen, dass das von Anfang an gut funktioniert hat. Ja, also es reibt immer so. Und wir müssen ja auch erstmal da wieder gucken, wo haben wir was noch nicht vielleicht klar definiert, was haben wir noch nicht bedacht. Und ich glaube, alles von Anfang an mitdenken zu können, jeden einzelnen Spezialfall oder so, das ist, glaube ich, Mission Impossible.
Ja, auch hier Klarheit führt. Ich mache mal direkt Erwartungsmanagement. Wir brauchen 3 Sprints, bis es ruckelfrei bei euch läuft. So, und dann ist das zweite, was war noch? Warte, du hast gerade was gesagt, einführen. Ach so, ich führe portionsweise ein. Ich gucke, was sind die wesentlichen Bausteine, die wir für den ersten Sprint brauchen. Und Spielregeln zum Beispiel kommen erst im zweiten Sprint dazu. Die mache ich nicht direkt von Anfang. Damit die Leute nicht so völlig überfordert sind mit der Komplexität. Die ist ja nicht komplex, aber mit der, ich sag mal, mit dem Basisfundament der Methode mache ich immer den kleinsten und leichtesten Einstieg. Und im nächsten Sprint mache ich dann die nächste Entwicklungsiteration. Das heißt, ich bilde die quasi auch durch die 3 Sprints dann weiter in dem Thema. So, dass es schön leichtfüßig bleibt. Das ist also die. Weil keiner hat mehr Bock auf komplex und schwer. Die Ablehnung ist riesig.
Ja, und wenn ich dann halt so ganz viele, dann mache ich ja den Berg immer größer und habe dann Angst loszugehen. Ja, und ich habe das jetzt auch mit einem Team gemacht, wir haben uns da auch Meetings angeguckt und haben dann auch gesagt, so, wir machen jetzt erstmal hier die Grundstruktur, ihr guckt, wie das läuft, dann guckt ihr, was ist in dieser Grundstruktur noch verbesserungswürdig und dann gucken wir dafür nochmal, als wenn wir jetzt schon so eine lange Liste. Ja. Ich habe auch gestern einen Kurs gemacht, wo es auch darum geht, so welche Lebensbereiche sind mir eigentlich wichtig. Und es gibt ja so ein paar Modelle, Lebensrat und so, wo 12 Lebensbereiche sind, wo ich gesagt habe, kannst du alle 12 Themen aufzählen? Ich glaube nicht, ja. Also wo ich immer sage, was sind deine 5 wichtigsten? Weil ich sage immer, wir müssen die dann noch im Kopf haben. Und damals als Lehrerin habe ich auch mal gesagt, ich kann natürlich schön 12 Klassenregeln aufstellen, aber keiner wird alle 12 sagen können. Wenn sie aber die 5 wichtigsten kennen, dann ist das das Beste. Ja, und wenn wir die etabliert haben, dann können wir immer noch mal gucken, welche 3 neuen machen wir.
Ja, sehr, sehr gut. Genau so. Und letztendlich geht es ja darum, dass wir auch hier schauen, wie funktioniert der Mensch? Wie haben wir sprechen gelernt? Es ging erstmal mit Tönen und mit Fragmenten und einzelnen Worten und dann kamen irgendwann ganze Sätze. Keiner hat direkt ein Gedicht hingelegt bekommen. Manchmal behandeln wir aber Menschen so, dass man ihnen direkt ein Gedicht hinlegen kann, ohne dass sie jemals einen Ton in der Sprache gedrückt haben. Ja. Das ist bei Musikinstrumenten, bei Sport, bei jeder Sportart, bei allem, bei Excel. Ja, keiner ist mit Pivot-Tabellen angefangen. Also was soll das? Ja, also wo, wenn wir Menschen in eine lernende Veränderung verführen wollen, dann müssen wir das so runterbrechen, dass sie einen kleinen, einfachen Einstieg haben mit einer hohen Erfolgswahrscheinlichkeit. Das ist der Hauptjob von dem ganzen Transformationsdesign. Kleiner, leichter Einstieg, hohe Erfolgswahrscheinlichkeit. Das, da die Energie drauf zu denken und zu lenken, anstatt 400 Folien zu bauen und alle möglichen politischen Stakeholder einzusetzen. Wo ist der kleinste Einstieg? Und wie machen wir daraus so eine schöne PR-Kette, die uns langsam in den A an das Ziel heranführt und B natürlich auch die Souveränität und die Kompetenzen erhöht auf das, was wir am Ende dann brauchen.
Und ich würde noch ergänzen, wo ist quasi der kleinste Einstieg und gleichzeitig ein größtmöglicher Hebel für zum Beispiel Entlastung. Ja, also wenn wir.
Für persönlichen Nutzen, was auch immer das dann ist, ja. Ja, genau. Das so. Meine ich mit Erfolgserlebnis. Also eine positive emotionale erste Erfahrung ist üblicherweise etwas, was mir selbst gut tut. Ja.
Weil wir dann natürlich sozusagen auch wieder Raum für was Neues schaffen. So. Und
ja. Ja, eine Bereitschaft an Offenheit überhaupt, das weiterzugehen. Also wir Menschen sind gar nicht so kompliziert. Ja, also jetzt packen wir die ganze Psychologie-Scheiße mal zur Seite. Negative Emotionen wollen wir vermeiden, positive wiederholen. Also ist doch der Main-Job von diesem ganzen Transformationszauber, sorgen wir für eine gute Ersterfahrung. Und ciao. Und dann natürlich die zweite und dritte idealerweise auch. Ne? Aber das ist der Job. Also wie designe ich positive Erfahrungen auf dieser Kette der Veränderung? Mehr geht es eigentlich nicht. Hätten wir uns die ganzen anderen 50 Minuten hier sparen können, Omi.
Also das jetzt bitte mitschreiben und alles andere. Schreibe ich so in die Intro rein. Bitte vorspulen bis zu der Minute.
Ich habe aber noch etwas, was ich noch mitgeben möchte, was mir gerade gekommen ist, als du ehrlich gesagt hast. Transformation geht immer über drei Schritte. Ehrlich hinsehen, was ist. Zweitens ist begreifen, also verstehen, was hier jetzt gerade die Situation, das Problem, die Ursache und was auch immer ist. Und dann tatkräftig transformieren. Also eine Aktion, die Power hat und das Ganze in eine neue Form bringt. Weil in transformieren steckt das Wort formieren ja drin. Das heißt, ich mache aus etwas Altem etwas Neues. Aber es geht immer sehen, begreifen, transformieren. Diese drei Schritte. Und viele fangen einfach direkt mit Transformieren an, ohne richtig ehrlich hingesehen zu haben. Das meinte ich vorhin mit Realismus. Und dann begreifen, warum die Dinge so sind, wie zum Beispiel Change-Namen, Blockaden, bla bla bla. Und dann erst das Ganze in eine neue Form bringen.
Ja, und was ich auch erlebe, also unterschreibe ich total. Also ich arbeite ja auch mit der Theorie U, wo ich sage, wir müssen weg von Problemlösung, sondern erstmal das Problem unter dem Problem verstehen und dann gucken, wie wir transformieren. Und was ich aber auch manchen erlebe, die bleiben dann da drinnen stecken im Begreifen. Ja, weil sie es dann wirklich richtig begreifen wollen und die machen nicht mal diesen Step, ein Prototyp und dann kann ich vielleicht nochmal was anpassen, so, sondern sie bleiben in dem Begreifen irgendwie stecken und kommen nicht in die Aktion. Und das finde ich ist auch total wichtig, ja, dass dieses auch in die Aktion gehen total wichtig ist.
Ja, es ist immer der Dreiklang. Ja.
Ich habe noch eine Sache, die ich auf jeden Fall noch ansprechen möchte, weil es ja auch quasi ein Podcast ist, wo ich Schule und Wirtschaft sozusagen Gäste einlade und du ja auch sozusagen für die Bildung sich auch engagierst und für die Schule. Welche Parallelen siehst du da? Also wir haben ja auch im Schulsystem eine große Not an Transformation. Du kennst jetzt ja auch ganz viele Unternehmen. Wo siehst du vielleicht Parallelen und was braucht es da? Und vielleicht gibt es auch irgendwo Unterschiede.
Also Veränderungsinkompetenz ist in beiden Bereichen hoch ausgeprägt. Also zu verstehen, wie geht das? A, systemisch und B, psychologisch. Das Zweite, was ich sehe, ist unglaublich viel politisches Desaster. Also wer haut wem wie wann auf die Finger oder hat Angst vor welchen Reaktionen? Also so ein politisches Schlammloch, möchte ich das ja schon fast sagen. Dass sich da jemand mit guten Ideen und Gedanken kaum noch irgendwie aus der Deckung traut, weil es dann gleich irgendwie so ein Gewitter gibt. Das hast du in Organisationen quasi in gleicher Form. Dann das Dritte ist einfach die militärische Struktur. Also unten macht keiner etwas, was oben jemand doof findet. Also außer die paar Rebellen und die, so meine Erfahrung, entweder werden sie isoliert oder sie hauen irgendwann ab, weil sie es nicht durchhalten, den gesamten Widerstand im System. Ne? Das heißt, die, die mit guten Intentionen und Absichten starten und sich mal systemisch auflehnen, die sind meistens zu weniger, also zu isoliert, dass sie das kräftetechnisch durchhalten. Die Parallele würde ich noch ziehen. Und ich sag mal, die fehlende Hausschlauheit. Ja, also wir können ja alle mal selber reinschauen, wann funktioniert für uns Veränderung und wann nicht. Und dann schreiben wir das mal auf. unter welchen Bedingungen das gut funktioniert und wann nicht. Und das kann man ja schon quasi als Schablone für alles andere nehmen, ja. Und also das ist ja gar nicht so magisch, wie wir immer tun. Und das ist alles so komplex und kompliziert. Fakt ist, keiner verändert sich, wenn es extrem unbequem oder extrem unsicher ist. Und schon gar nicht, wenn der persönliche Nutzen so gar nicht eindeutig ist. Also die drei Parameter sind es eigentlich. Ja, hoher Nutzen und bequemer, sicherer Weg dahin. Cool, bin ich dabei. Es sei denn, du hast halt die paar x Prozent Superabenteurer, die von dem Kick leben, dass sie keine Ahnung haben, was morgen passiert. Aber das sind ja eher die Ausnahmen in Unternehmen. Das sind eher die, die sich dann selbstständig machen und dann rausgehen aus solchen Systemen.
Und die hat man ja im Schulsystem auch, ja, die dann sagen, ich will das alles nicht mehr, und die auch rausgehen.
Ja, leider, ja. Es gibt schon eine Flucht der Guten in beiden Systemen, aber es gibt extrem viele gute Leute, die ich auf Unternehmensseite gesehen habe, die gesagt haben, so viel Blödsinn kann ich nicht den ganzen Tag wegatmen, ich muss hier raus. Ne?
Und gleichzeitig, ich bin ja immer so, nicht nur meckern, sondern dass wir auch auf die guten Beispiele, also es gibt ja dennoch auch gute Beispiele, auch im Schulsystem und auch in der Unternehmenswelt, wo Transformation gut funktioniert. Ja, also ich möchte das immer nochmal betonen.
Bei Unternehmen bin ich mir nicht ganz sicher.
Doch, doch.
Nee, wird schon. Das nein, aber das ist natürlich nur Spaß.
Doch, ich da, ja, und gleichzeitig ist auch immer, was auch wichtig ist, Transformation, zumindest für mich, ist nie ein abgeschlossener Prozess. Ja, also wir sind ja eigentlich immer wieder in der Transformation, so, und so diese Haltung auch beizubehalten und sich das auch als Unternehmen nicht zu sagen, ah, jetzt habe ich das fertig, sondern auch wieder da zu gucken, was ist jetzt Neues, ja, weil so.
Fertig gibt's nicht mehr. Also Transformation wird irgendwann so ein kontinuierliches Thema sein wie Buchhaltung. Fertig. Also das ist eine Lebensader, die sich durchs ganze Jahr durchzieht. Aber die Frage, also wenn alle Buchhaltung so machen würden, wie sie gerade ihre Transformationsprojekte machen, dann wären sie entweder im Knast durch die Steuerfahndung oder pleite. Eins von beiden auf jeden Fall.
Das ist doch ein schöner Schlusssatz für Transformation. Lasst sie sozusagen, macht die Buchhaltung nicht für die Transformation, sondern macht die Transformation zur Buchhaltung sozusagen.
Ja, also sauber, ordentlich und zu Ende gedacht, ne? So.
Bevor wir jetzt sozusagen aber zum Ende gehen, möchte ich trotzdem noch mal fragen, gibt es denn da noch was wir noch nicht angesprochen haben? Wo du sagst, es ist aber noch total wichtig, dass wir das noch mal betonen.
Eine der wichtigsten Aufgaben, jetzt können wir vielleicht persönliche und Business-Transformation dann doch nochmal zusammenführen, ist, den Menschen Lust an Selbstverantwortung zu machen. Das ist das, was ich erlebe, wo Transformation gelingt, ist halt, du hast im Kollektiv, in der Kultur die Bereitschaft zur Selbstverantwortung, die Verantwortung zu übernehmen für die eigenen Störungen, für die eigene Entwicklung, für die eigenen Unklarheiten. Also das ist ein Riesenthema. Das Problem ist, dass wir das bisher nie gelernt haben. Elternhaus nicht, Schule nicht, Ausbildung nicht und dann im Unternehmen, je nach, ich sag mal, Militärqualität des Systems, auch üblicherweise nicht, ne? Entscheidungen wurden halt woanders getroffen. Aber bei Transformation brauchst du halt eine selbstverantwortliche Kultur. Und da arbeiten wir halt im Wesentlichen mit unserem Kartenspiel Teamplay, was die 21 Persönlichkeitsanteile spielerisch schnell und einfach begreifbar macht, damit Menschen mehr Bock haben auf Selbstverantwortung. Das ist so ein Instrument, wo wir die Menschen dahin verführen, aus sich selbst heraus neue Antworten zu kreieren, weil das ist die Übersetzung von Selbstverantwortung.
Und ich würde das mal ergänzen, nicht nur die Lust und Bereitschaft zur Selbstverantwortung quasi fördern, sondern sie auch ermöglichen. Ja? Weil das erlebe ich auch manchmal in Organisationen. Es wird gesagt, dass es gewollt ist, dann machen es die Menschen und dann sagt man immer, aber ich mache es jetzt auch noch mal anders oder ich will noch mal draufschauen oder ja, also sozusagen.
Aber da ist dann auch wieder Selbstverantwortung. Hey, wir hatten diese Vereinbarung, du verhältst dich jetzt aber so. Was heißt das jetzt für unsere Vereinbarung? Das ist auch Bereitschaft zur Selbstverantwortung, die entwickelte oder die sichtbare Störung zum Thema zu machen und für einen neuen Grad an Klarheit zu sorgen. Das ist auch Selbstverantwortung. Und das meinte ich gerade mit Selbstverantwortung zu Störung. Ja, und wenn der Chef sagt, ihr als Team entscheidet das jetzt und der wuschelt da wieder mit rum, dann ist die Selbstverantwortung an dem Teil notwendig, das sichtbar zu machen und zu sagen, haben wir jetzt neue Spielregeln? Wenn ja, dann lass uns die nochmal definieren. Und wenn nicht, dann zieh du jetzt deine Finger raus, weil das ist dann nur ein alter Reflex von dir.
Das. Ja, total, unterschreibe ich. Und gleichzeitig glaube ich, wenn die Pflanze so ganz klein ist und wir 20 Jahre lang, 30 Jahre lang andere Muster hatten, jetzt mal sagen und dann traut sich sozusagen ein Samen so mal nach oben zu und dann kommt gleich wieder die Keule, ich glaube, dann wird es schwierig. Und da finde ich, ist es auch total wichtig, von der Spitze sich zu fragen, wollen wir wirklich Selbstverantwortung? Mit allem, was dazu gehört.
Ja, in manchen Unternehmen ist das ja nur ein Abschnitt im Employer-Branding-Heftchen. Ja? Also was heißt Verantwortungsübernahme überhaupt? Und da kann man ja auch differenziert drangehen, ja, indem man klare Cluster definiert. Für solche Themen definiere ich dir einen diesen Verantwortungsraum. Hier möchte ich nochmal drüber schauen. Hier möchte ich eigentlich nur das Geld freigeben. Hier möchte ich aber qualitativ nochmal eingreifen. Dann hast du einfach 4 Cluster. Das kann man ja einmal mal runter definieren. Auch hier heißt es wieder, Klarheit führt. Welche Arten von Verantwortungsübertragung haben wir hier im Team? Und dass man pro Aufgabe oder pro Projekt oder was auch immer sagt, mit diesem Projekt seid ihr in Cluster 2 unterwegs. Das heißt, ich gucke nur alle 6 Wochen mal drauf. Und hier, los. Und wenn sich das auf dem Weg ändern sollte, dann kann man ja sagen, wir schieben jetzt von 2 auf 4, weil das Projekt das aus irgendeinem Grund erfordert. Ist ja auch okay. Wichtig ist ja, dass alle die gleichen Erwartungshaltungen haben. Also alle völlig klar sind.
Ja, das ist, was ich so manchmal merke, dass man das eine erst möchte, aber dann das andere nicht zu Ende gedacht hat, was es dann auch heißt, wenn ich Verantwortung abgebe. Und da auch ganz klar und bewusst sich zu entscheiden und auch ehrlich einzugestehen, wenn ich Verantwortung abgebe, hat das auch diese Konsequenzen für mich.
Ja, wir müssen auch da wieder psychologisch reingucken. Warum gibt eine Führungskraft Verantwortung nicht ab? Weil er Angst hat vor Bedeutungslosigkeit. Viele Führungskräfte haben ein gut entwickeltes Ego und das möchte gefüttert werden durch Heldenleistung. Und das ist entweder Problemlösung oder Macht durch Entscheidung. Und wenn das kollabiert, dann gibt es logischerweise einen Greifreflex auf vergangene Lösungen. Und das heißt halt, ich mache halt das, was ich vorher gemacht habe. Ja. Und auch das ist Selbstverantwortung, das für sich herauszufinden, welchen Verlust habe ich dadurch, wenn ich Verantwortung abgebe. Und wie gehe ich damit um? Was kriege ich dann alternativ? Wo hole ich mir dann meinen Shot Anerkennung, Bestätigung und Bedeutsamkeit her? Ist eh nicht klug, dass das im Außen passiert. Das wäre dann, aber dann sind wir wieder bei persönlicher Transformation. Aber du weißt, was ich meine. Also hier geht es halt darum zu verstehen, wenn ich etwas an mir ändere, dann ist es automatisch so, dass die Bedürfnisse, die bisher dahinter steckten, so in gleicher Qualität nicht mehr bedient werden. Und das hat eine Konsequenz. Und die muss man einfach sehen können.
Und da schaffe ich jetzt mich auch gut die Brücke, weil ich ja immer sage, starkes Ich, starkes Team, starke Gesellschaft. Weil ich nämlich immer sage, wenn wir Transformation wirklich schaffen wollen, muss auch jede Person erstmal stark sein. Ja, weil wenn mich das im Außen wegbricht, muss ich gucken, wo kriege ich die Anerkennung bei mir hin? Ja, und was heißt das eigentlich für mich? Und damit würde ich gerne in den Checkout gehen und dir die 3 Sätze zum starken Ich, starken Team und zur starken Gesellschaft mitgeben. Und einmal schauen, was das nochmal mit der Transformation zu tun hat. Bist du bereit?
Nein.
Tja, Bereitschaft ist nicht da, aber ich hoffe die Fähigkeit. Zum starken Ich. Das hilft mir, um meine persönliche Veränderung immer wieder zu reflektieren.
Ich arbeite ja logischerweise mit meinem eigenen Kartenspiel und ich schaue immer, wer ist gerade nicht im Balance. Also von welchem inneren Anteil habe ich gerade zu viel auf dem Spielfeld? Zum Beispiel der Schöpfer, der ist häufig sehr kreativ unterwegs. Von welchem habe ich zu wenig? Das ist dann zum Beispiel manchmal der Realist. Und da hinzuschauen, welche Anteile sind gerade nicht ausgewogen unterwegs und da wieder für Balance zu sorgen.
Starkes Team, das stärkt ein Team in der Veränderung.
Die Fähigkeit, über die persönlichen Bedürfnisse angstfrei sprechen zu können. Also mir ist es wichtig, dass wir hier realistisch unterwegs sind. Mir ist es wichtig, dass wir gute Ideen haben. Mir ist es wichtig, dass wir uns hier empathisch einfühlen können. Also das kommunizieren zu dürfen, ohne Angst zu haben.
Und zur starken Gesellschaft. Diese Qualität wünsche ich unserer Gesellschaft für eine ganzheitliche Transformation.
Ego-Befreiung. Also das Ende von ich muss Recht haben und somit haben alle anderen automatisch Unrecht. Das würde wirklich Frieden stiften.
Und das lassen wir jetzt einfach so stehen. Ich finde, das sind ein paar schöne Schlussworte. Ich danke dir herzlich für deine Zeit und für deine Impulse und vor allem auch die Erfahrung, die du hier mit reingebracht hast, Dirk. Und ja, freue mich immer wieder auf einen neuen Austausch mit dir.
Sehr gerne. Danke, Romy. Und tschüss nach draußen.
Ich hoffe natürlich, dass du heute wieder einige Impulse für dich mitnehmen konntest. Ich denke, es ist auf jeden Fall wieder deutlich geworden, welche Rolle Führungskräfte spielen. Und genau deshalb begleite ich ja auch mit meiner Arbeit angehende und aktive Führungskräfte.
Und wenn du dich jetzt dabei angesprochen fühlst und dich gerne weiterentwickeln möchtest, dann empfehle ich dir ganz herzlich mein Leadership-Programm Zusammenwachsen, welches jetzt im September bereits zum 5. Mal startet. Und in dem Programm begleite ich dich als angehende oder aktive Führungskraft über 8 Monate hinweg sehr, sehr intensiv. Und gemeinsam tauchen wir in das Thema Neues Führen und Neues Arbeiten ein und schauen uns dabei Mindset-Themen, konkrete Skills und Tools an, sowie auch Selbstführungspraktiken, sodass du zu der Führungskraft wirst, die bewegt, sowohl im Innen als auch im Außen. Und wenn das jetzt für dich spannend klingt, dann schau sofort in die Shownotes, denn dort findest du alle Links zum Programm und du kannst auch dort ein unverbindliches Kennenlerngespräch mit mir buchen, sodass wir gemeinsam schauen können, wo du gerade stehst und ob das Leadership-Programm das Richtige jetzt für dich ist. Und dann klären wir da auch alle Fragen. Und wenn du noch fix bist, dann kannst du dir auch noch bis 28. Juni deinen Platz zum Early Bird Preis sichern. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du vielleicht im September mit dabei bist. Und damit wünsche ich dir jetzt eine gute Woche.